Wurdest du schneller im Linsenschälen?
Ja,
machen, oder?
Also damals, also zu meiner Zeit, wo ich dann wirklich im Aqua war, wurden keine Linsen mehr geschält. Okay. Vielleicht war es auch damals wirklich nur, um mich zu beschäftigen. Ich weiß es nicht, kann auch sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich befinde mich heute in Köln und zwar mitten im Studentenviertel. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ein kolumbianisches Deli. In der Nähe ist der für viele beste Dönerladen der Stadt. Und ich bin hier im Fine-Dining-Restaurant La Société. Aber irgendwie fügt sich das hier perfekt ein. Und ich spreche gleich mit Küchenchef Leon Hofmockel darüber, wie es für ihn ist, hier zu kochen. Darüber, wie er den Weg in die Spitzenküche gefunden hat, der schon sehr jung begann. Und warum seine Gerichte nur mit dem Löffel gegessen werden sollen. Viel Spaß beim Hören. Lieber Leon, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast.
Ja, vielen Dank, Julius. Schön, dass du bei uns bist. Zum zweiten Mal jetzt heute.
Genau, gestern Abend durfte ich das Menü probieren. Das war super. Und jetzt sitzen wir hier im Restaurant. Du warst aber nicht immer in Köln. Du stammst nämlich aus Augsburg, hattest aber schon früh die Idee vom Kochen oder dass du Koch werden willst und hast dein erstes Praktikum in Augsburg, in deiner Heimat gemacht. Aber dann bist du tatsächlich schon mit 15 Jahren, hast du den schon relativ weiten Weg nach Wolfsburg auf dich genommen und warst 2 Wochen im Aqua bei Sven Elverfeld. Warum wolltest du so jung schon in die Spitzenküche?
Genau, also das erste Praktikum war damals in Augsburg im Restaurant Haupt. War damals so eins der gehobenen Restaurants in Augsburg, was auch cool war. Aber mich hat damals schon immer so ein bisschen Sterneküche fasziniert, so ein bisschen dieser Drang nach Perfektion. Und ich hatte natürlich damals keine Ahnung mit 15.
Ja.
Aber dann habe ich viel über das Aqua und ins Elverfeld gelesen und es hat schon irgendwie so eine Begeisterung in mir ausgelöst. Und irgendwie wollte ich dann wissen, okay, wie ist es denn da, mal in der Küche zu stehen? Und dann war so der Entschluss mit 15, mal in den Schulferien 2 Wochen da zu verbringen. Und dann war die erste Enttäuschung, dass dann erstmal von Ritz-Carlton hieß, okay, Aqua 2 Wochen, nee, also einen 15-jährigen Schülerpraktikanten, das geht nicht.
Mhm.
Sie können aber gerne in der Bankettküche ein Praktikum machen und dann vielleicht für einen Tag ins Aqua reinschnuppern.
Ja.
Habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Also Ritz-Carlton, 5-Sterne-Hotel, Bankettküche ist bestimmt auch spannend. Mhm. Und wenn ich da einen Tag ins Aqua darf, dann ist es doch auch cool. Und da habe ich auch die erste Woche im Bankett gestartet und es waren auch coole Jungs und da habe ich mich auch schon richtig reingehängt beim Platten gelegt und dann durfte ich auch mal bei so einem Showcooking irgendwie Garnelen anbraten und es war für mich ja alles aufregend und toll. Also das war
klar, mit 15,
war für mich auch, genau, dann durfte ich aber nach einer Woche schon, weil die auch so ein bisschen gemerkt haben, oh, der hat richtig Bock und hat da Interesse dran, nach einer Woche schon mal ins Aqua nach oben. Und ja, das war natürlich ein super aufregender Tag. Also ich war natürlich auch super schüchtern, standen dann 12 Köche damals in der Küche und dann Sven Elverfeld natürlich.
Ja.
Und da habe ich, glaube ich, den ganzen Tag, im ersten Tag Linsen geschält. Und mir war nicht bewusst, dass man Linsen schälen kann. Ich glaube, Erbsen schälen kennt jeder, aber
habe ich auch schon mal gehört, ja, Linsen.
Dann wurde bei gelben Linsen so ein kleines Häutchen weggemacht. Und ich habe mich natürlich großartig gefühlt, weil ich dann nach ein paar Stunden dann so einen kleinen Einsatz fertig hatte. Und da habe ich dann einen Koch gefragt, ja, aber wie macht ihr das denn, wenn mal kein Praktikant da ist? Also das dauert ja ewig. Und hat er zu mir gemeint, ja, meinst du, ist jeder so langsam wie du?
Okay.
Und das war dann natürlich so für mich so ein herber Schlag, aber natürlich jetzt, wenn man das auch so ein bisschen mit Küchenflapsigkeit ein bisschen weiß, dann ist es auch kein dummer Spruch gewesen, sondern war halt so ein bisschen witzig fitzeln gemeint. Und aber allein da schon den ganzen Tag zu stehen, diese Linsen zu schälen und so ein bisschen drumherum, dann kannst du die ganze Zeit beobachten und so gucken, wie sind die Abläufe, wer macht hier was, die ganze Atmosphäre so ein bisschen aufzusaugen, das war schon großartig. Und dann durfte ich auch tatsächlich die nächsten Tage dann auch noch länger dort bleiben. Ich glaube, der Jan Hartwig hat auch noch ein gutes Wort für mich eingesetzt, der war damals noch der Sous-Chef.
Ja.
Und dann war ich, glaube ich, die letzten 4-5 Tage dann noch im Aqua. Also deswegen keine 2 Wochen Aqua-Praktikum, aber dann konnte ich in diesen 4-5 Tagen schon einen ganz coolen Eindruck gewinnen. Und aber auf jeden Fall irgendwie, habe ich mir damals schon gesagt, okay, also wenn ich jetzt eine Kochausbildung mache und ich wusste, im Aqua geht das nicht, dann möchte ich aber irgendwann in so einem Restaurant arbeiten. Also wenn, dann möchte ich irgendwie sowas nochmal erleben.
Ja. Und das Verrückte ist ja, 7 Jahre später warst du dann Sous-Chef im Aqua. Also war das Praktikum so gut, dass du wiederkommen wolltest?
Ja, genau. Also dann kam mir die Ausbildung, da war ich noch 2 Jahre auf Sylt. Und dann im Aqua zu der Zeit gab es ein bisschen die Regel, dass jeder als Kommi anfangen musste. Mhm. Also auch wenn einer schon ein bisschen Erfahrung hatte oder älter war, musste jeder als Kommi anfangen. Einfach, damit sich da jeder neu beweisen muss. Und war für mich auch nicht schlimm. Also ich meine, ich war davor 2 Jahre auf Sylt. Und dann nochmal in einem 3-Sterne-Store als Kommi anzufangen, das war jetzt für mich auch kein Hindernis oder kein Problem. Und ist so irgendwie eine ganz faire Regel, glaube ich, fürs Aqua, weil dann quasi jeder auf demselben Stand startet. Und wenn man sich dann beweist oder sich einbringt, dann kann man auch relativ gut aufsteigen. Da hat der Sir Neverfield auch immer ein ganz gutes Gespür oder Händchen gehabt, auch ein bisschen Leute zu erkennen und zu fördern. Und genau, da bin ich so Stück für Stück ein bisschen aufgestiegen. Und dann war ich, glaube ich, so nach der Halbzeit war ich dann Junior-Sous-Chef. Also es gab 2 Sous-Chefs und ich war quasi Junior-Sous-Chef, wenn man es dann ganz genau nehmen möchte. Also einer von 2.
Und bevor du soweit warst, du hast mir erzählt, du hast in Augsburg angefangen oder beziehungsweise eine Ausbildungsstätte gesucht. Und man hört ja heute vom Personalmangel und damals hast du aber mehr als eine Bewerbung rausgeschickt, um überhaupt eine Stelle zu finden.
Genau, ich glaube damals in Bayern mich bestimmt bei 20, 30 Betrieben, also erstmal so angefragt, ob die eine Ausbildung anbieten. Und für viele war damals tatsächlich mein Alter ein Hinderungsgrund. Also ich habe dann quasi damals nur in Ständesolos eigentlich angefragt und dann haben wirklich die meisten gesagt, dass sie erst Azubis ab 18 einstellen. Mhm. Ich glaube, ich damals zu der Zeit war auch ein bisschen, da gab es diese YouTube-Doku, Traumberuf Koch, und dann gab es glaube ich diese Wartenberger Mühle, die dann so ein bisschen Ärger bekommen hat wegen minderjährigen Azubis. Und ich glaube, zu der Zeit waren dann viele so ein bisschen vorsichtig wegen minderjährigen Arbeitszeiten, Jugendarbeitsschutzgesetz. Und da habe ich mir auch gedacht, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich hätte auch kein Problem gehabt, umzuziehen. Also ich habe wirklich so in ganz Bayern verteilt oder auch weiter. Ich habe auch in Berlin im damals Fischers Fritz im Region angefragt. Und aber wirklich, die meisten wollten damals Abiturienten haben und dass man volljährig ist. Das war so ein bisschen der Anspruch damals. Also jetzt auch schon 14 Jahre her. Ja. Aber das war so ein bisschen damals der Vibe. Und dann habe ich aber zum Glück, wo ich dann schon fast so ein bisschen, dann war es schon Juni, glaube ich, also Juni 2010. Und ich wusste ja auch, das Ausbildungsjahr geht im August, September los. Mhm. Und dann habe ich zum Glück dann noch den Königshof in München entdeckt. Also jetzt gibt es in der Form natürlich nicht mehr. Damals war der im Stachus, Küchenchef von Martin Fauster. Mhm. Der, glaube ich, 2004 dort angefangen, hatte auch einen Michelin-Stern, auch ein großes Restaurant mittags, abends geöffnet. Hat abends 90, 100 Kuvier gehabt. Da habe ich mich da beworben und dann gab es so ein Auswahlverfahren noch, wo man dann irgendwie gegeneinander so Apfelschälen musste und wer dann die längste Spirale hat, das war eigentlich ganz witzig. Da kann ich mich noch ganz gut an erinnern. Also mein Apfel, ich habe den komplett runtergeschält, ohne dass er abgerissen ist. Da war ich damals auch mit super stolz drauf. Dann, bitte? Mit einem Messer? Schon mit dem Schäler.
Okay.
Aber es hört sich einfacher an, wie es ist. Also das haben die sich jedenfalls so ein bisschen ausgedacht. Fand ich aber irgendwie ganz witzig. Die wollten halt so ein bisschen gucken, ob die so handwerklich irgendwie so ein bisschen geeignet sind, die Anwärter. Und da hat das auch geklappt. Und dann habe ich am 1. September meine Ausbildung anfangen können.
Ja, genau. Dann warst du in München. Hast du schon erwähnt, du warst auf Sylt bei Johannes King und Jan-Philipp Berner im Aqua. Jetzt allerdings bist du in Köln. Was hat dich hierhin verschlagen? Wie kam es zum Wechsel?
Ja, also ich meine, ich war 5 Jahre im Aqua in Wolfsburg und das war wirklich eine super Zeit, bestimmt auch meine prägendste Station, wo ich extrem viel mitnehmen konnte und mich auch wirklich so ein bisschen entwickeln, um zu merken, was bin ich als Koch oder was ist so ein bisschen, worauf ich Lust habe. Und das hat auch Sven Everfeld wirklich immer verstanden, auch Leute neben sich so ein bisschen wachsen zu lassen und zu fördern.
Wurdest du schneller im Linsenschälen?
Ja, machen, oder? Also damals, also zu meiner Zeit, wo ich dann wirklich im Aqua war, wurden keine Linsen mehr geschält. Vielleicht war es auch damals wirklich nur, um mich zu beschäftigen. Ich weiß es nicht, kann auch sein. Aber damals wurden keine Linsen mehr geschält. Aber jedenfalls konnte ich mich dann auch da gut entwickeln und konnte mich dann selber auch schon ein bisschen kreativ mit einbringen. Und das hat er auch immer gefördert und zugelassen, was ich immer wirklich hoch anreiche. Und deshalb bin ich auch 5 Jahre geblieben, das ist ja eine lange Zeit. Aber irgendwann ist dann in einem trotzdem so ein bisschen dieser Drang oder der Wille, einfach den nächsten Schritt zu machen. Also wenn man dann irgendwie ehrgeizig ist und ein junger, motivierter Mensch, dann möchte man dann irgendwann einfach von A bis Z seine eigene Entscheidung treffen und einfach dann auch komplett verantwortlich sein für das, was man tut und wo man dann auch so eine ganze Leidenschaft reinstecken kann.
Ja.
Und wichtig bei mir irgendwie nach 5 Jahren Wolfsburg, was durchaus seine schönen Seiten hat, aber jetzt nicht der Nabel der Welt ist, einfach wieder in eine Großstadt zu gehen. Und das hätte Hamburg sein können, hätte Berlin sein können. Ich meine, in München war ich dann schon mal 4 Jahre.
Ja.
Und dann ist es Köln geworden. Zu Köln hatte ich jetzt noch nicht den riesigen Bezug davor. Also ich bin schon mal für ein Wochenende hier gewesen, aber jetzt noch nie über eine längere Zeit. Aber ich habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht Köln?
Ja, ja. Ja, und jetzt sind wir hier. Du bist seit 2021 hier. Und das Restaurant ist so eine kleine, feine Adresse, irgendwie gemütlich, halboffene Küche, kleine Bar. Und die Gegend, wo das Restaurant ist, ist auch super spannend. Das ist ja so eine Mischung aus Wohn- und Ausgehviertel. Die Uni ist um die Ecke und das La Société ist mittendrin im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Du hast mir gesagt, ihr trefft auch manchmal die Anwohner im Treppenhaus. Wenn ihr unten in die Küche geht, trefft ihr auf die Anwohner.
Ja, es ist tatsächlich ganz spannend. Also wir sind wirklich in so einer Partymeile hier. Ja. Die Zürpiche Straße, die gegenüber ist oder die Parallelstraße ist. Ja. Da wird hier immer Freitag, Samstag die Bude abgerissen. Das ist schon relativ wild hier. Aber ist irgendwie auch cool. Also man vermutet jetzt auch gar nicht hier, wenn man sich die Straße anschaut. Also da gibt es halt von kleinen Imbissen dann
den besten Döner der Stadt.
Finde ich auch tatsächlich. Liebe Grüße an Orutsch.
Genau. Da
gehen wir auch ganz gerne mal hin und verhaften ein bisschen was. Ansonsten sind hier paar Kneipen, die auch schon lange keinen Wischmopp mehr gesehen haben. Das gehört aber auch zu einer guten Kneipe.
Ja, ja.
Und dazwischen liegen halt wir und das macht irgendwie ein bisschen den Reiz aus. Also wenn man dann die Inneneinrichtung anschaut, ist da so ein bisschen wie so ein, ja, kann man vielleicht sagen, wie so ein Pariser Edelbistro, so ein bisschen vom Stil, so ein bisschen dieses Art Deco-mäßige. Dann ist es ja schon so ein kleines Einod inmitten von dem Quartier Lateng hier. Und genau, dieser Bruch ist irgendwie ganz cool und es mögen unsere Gäste auch und das passt irgendwie auch zu Köln. Also ist jetzt hier kein geschlecktes, steifes Ambiente, sondern es ist irgendwie so ein bisschen authentisch.
Ja, und lebhaft.
Genau, ist auch mal ganz wichtig. Also ich glaube, du hast ja gestern auch gemerkt, irgendwie
ist
lieber mal ein bisschen trubeliger, als wenn es so still ist. Ich finde es immer furchtbar, wenn man mal in einem Restaurant sitzt. Das gibt es ja zum Glück auch nicht mehr so oft und dann traut man sich irgendwie kaum zu reden und dann ist irgendwie alles ein bisschen angespannt und dann hört man genau, was der Nachbartisch sagt und im besten Fall steht dann hier automatisch so eine Geräuschkulisse, wo dann ein bisschen jeder für sich ist und auch wenn wir jetzt nicht den riesigsten Tischabstand haben, ist es einfach, ja, trotzdem irgendwie, es kommt keine Enge auf oder man fühlt sich auch nicht belauscht, beobachtet, weil einfach automatisch dann hier so ein wohliges Gefühl entsteht und ich glaube, das ist auch das, was die Gäste hier sehr schätzen.
Ja, total. Und wie nimmst du die Szene generell in Köln wahr? Ist jetzt nicht so als Gourmet-Hauptstadt, sage ich mal, bekannt, aber ist ja eine genussfreudige Stadt, so wie es mir auf jeden Fall gestern vorkam.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht verstecken. Wir sind vielleicht jetzt, sage ich mal, von der Breite her jetzt nicht so als, genau wie du schon sagst, so als Gourmet-Stadt bekannt, wie jetzt, keine Ahnung, München zum Beispiel, wo halt gerade wirklich sich dann alle die Klinke in die Hand geben.
Ja.
Aber auch hier in Köln haben wir vielfältige Spitzengastronomie, also von auch mit ganz verschiedenen Stilen, also auch von über asiatisch, über eher deutsche Küche, dann ein bisschen Crossover. Und auch da kann der Gast, wenn er hier ein paar Tage verbringt, wirklich in eine Vielzahl von Restaurants gehen und überall spannende, unterschiedliche Konzepte entdecken. Also ich finde, Köln macht sich eigentlich.
Ja, total. Du hast ja mit 27 hier angefangen. Wie war das damals, als du hier angefangen hast? Der Laden sah ja noch ein bisschen anders aus und...
Genau, Laden sah noch ein bisschen anders aus. Also war früher schon ein bisschen so ein wilder Dekomix teilweise mit Lampions von der Decke und gab, glaube ich, so eine Disco-Glitzerkugel, die hier hing.
Passend zum Viertel.
Ja, also hat auch damals seine Fans gehabt und ich kann auch verstehen, dass das viele auch so schrullig und Kult als kultig empfanden haben. Also mein persönlicher Geschmack war es jetzt nicht so unbedingt zu 100%. Ich hatte mein Forschungsgespräch noch im alten Laden und mir haben damals schon die Geschäftsführer gesagt, dass sie ein bisschen im Umbauen sind. Mir damals auch gar nicht bewusst, wie sehr das eigentlich renoviert und umgebaut werden soll. Haben die auch gar nicht so groß an die Glocke gehängt, was ich eigentlich im Nachhinein sehr sympathisch fand. Also die haben jetzt nicht gesagt, wir machen das alles neu hier und das wird super, sondern die haben uns gesagt, ja, wir bauen ein bisschen um, wir renovieren ein bisschen. Aber im Endeffekt ist es ja ein völlig neuer Laden geworden. Also hier ist ja eigentlich nichts beim Alten geblieben und die Küche oben ist komplett neu gemacht worden.
Mhm.
Ist auch ganz cool, ich das halb offene, also man hat die Gäste ganz gut im Blick.
Ja.
Die Gäste einen natürlich auch. Und auch hier im Laden jetzt von der Einrichtung ist einfach jetzt so ein bisschen, hat trotzdem noch ein bisschen den Charme von dem alten Société, aber ist so ein bisschen im Jahr 2021, also wo damals der Umbau war, angekommen.
Ja.
Und es hat auch ganz gut gepasst. Dann war ja, ich glaube, der zweite Lockdown war zu der Zeit. Dann war noch mal ein paar Monate zu, dann war der Umbau dann habe ich quasi dann die Neueröffnung quasi dann mitgemacht und dann direkt hier im neuen Ambiente gestartet. Das hat eigentlich gut gepasst.
Ja. Lass uns mal einen Blick in deine tägliche Arbeit werfen, weil das fand ich auch super spannend im Vorgespräch, weil man denkt in einer Zeit, in der immer alles verfügbar ist, das müsste eigentlich auch für die Spitzenküche gelten, aber dem ist überhaupt nicht so, weil gestern war der Kabel ja auch nicht so, wie du ihn dir vorgestellt hast und da musstest du kurzerhand ein Gericht ändern.
Ja, genau. Also wir haben gerade ein Gericht mit Skrei, also mit dem Winterkabeljau. Eigentlich ein super Produkt. Kommt aus Norwegen. Genau. Und dann ist gestern die Lieferung gekommen. Und dann war der halt leider nicht ganz optimal. Also der Fisch war mir ein bisschen gebrochen. Das heißt, wenn schon die Fischstruktur so ein bisschen verletzt ist, wenn dann schon der so ein bisschen Risse hat und das Filet nicht mehr ganz intakt ist und irgendwie schon so ein war einfach nicht ganz optimal, so ein bisschen von allen Facetten, die man so, und ich weiß, früher hat man ja auch irgendwie in der Berufsschule dann gelernt und auch früher mit dem in die Kiemen gucken und glänzende Augen. Am Endeffekt glaube ich einfach, das kann man auch in einem Fischfilet ansehen, wenn man, glaube ich, in seinem Leben schon 1000 Fische in der Hand hatte oder noch mehr, also kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht zählen in 14 Jahren, dann hat man einfach irgendwann, man zieht den Fisch oder fasst ihn an und dann weiß man eigentlich schon, was Sache ist. Weil alles andere kannst du eh nacharbeiten heutzutage mit Kiemenfärben und was da noch alles gemacht wird. Aber man entwickelt schnell, glaube ich, dann irgendwann so ein Gespür einfach, wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst. Okay, ist es jetzt ein Top-Produkt oder ist das, ja, könnte das auch im Supermarkt an der Auslage liegen?
Ja.
Und dann muss man auch hinterher telefonieren, wieder mit dem Fischhändler sprechen, dann einmal darüber reden. Und ich hatte glücklicherweise noch am Tag davor Jakobsmuscheln bestellt, auch handgetauchte Wade aus Norwegen, die wir eigentlich für einen Spezialgang machen wollten. Also wir machen immer noch so besondere Empfehlungen jede Woche und das wollten wir eigentlich noch als Zusatzgang mit auf die Karte nehmen. War dann aber Glück im Unglück, dass wir das da hatten und dann konnten wir das quasi dann mit den Beilagen vom Skrei machen, was eigentlich auch wunderbar passt, dieses nussige, süßliche von der Jakobsmuschel. Ich meine, du hast ja gestern auch gegessen.
War super,
Das war jetzt nicht jetzt kein Beinbruch, das dann damit zu machen. Aber wenn wir das jetzt nicht bestellt hätten, dann wären wir schon da gestanden. Und dann ist halt schon immer dieses Abwägen, okay, was machst du jetzt? Also gibst du dich dann mit der Qualität zufrieden, die vielleicht gut ist, aber nicht sehr gut? Oder machst du einen vegetarischen Gang, schickst es zurück, bekommst dann am nächsten Tag Ersatz?
Oder hättest du den Gang auch gestrichen, komplett?
Ja, also man hat ja immer noch irgendwelche Sachen im Petto. Also im Notfall hat man vielleicht noch Kalbsbries da. Ich meine, das sind eher fleischige Beilagen mit Topinambur, Nussbutter, Meerrettich, Spinat.
Ja.
Wäre vielleicht auch mit dem Fleischgang gegangen.
Ja.
Dann ist das Menü vielleicht ein bisschen fleischlastiger. Ich glaube, so ein bisschen das Credo von uns ist auch, einfach flexibel zu bleiben und einfach an jedem Tag das Bestmöglichste rauszuholen. Und das kann man manchmal auch nicht im Vorfeld planen. Und man ist immer von so vielen Komponenten abhängig. Also das heißt Lieferanten, Produkte, Mitarbeiter, dass man einfach jeden Tag neu bewerten muss und dann jeden Tag einfach, um einfach zu schauen, okay, was ist jetzt in dem Moment die beste Lösung? Und wir sind aber zum Glück recht flexibel. Also wenn wir an dem einen Tag dann irgendwas ändern müssen, dann ändern wir das. Genau.
Ja, aber es gibt ja ein Gericht, was ihr schon länger auf der Karte habt, auch ungewöhnlich eigentlich wahrscheinlich. Und das ist die rote Beete in Salz gebacken. Und wenn man das liest, denkt man kriegt in Salz gebackene rote Beete. Die kriegt man ja auch, aber die hat überraschenderweise sehr viel Biss. Und damit sie so gut wird wie hier, da braucht es schon etwas mehr. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, was da drin steckt in einem so einem Teller.
Ja, genau, schon ein bisschen so unser Signature-Gericht geworden, wenn man das so sagen darf oder möchte. Schicken wir jetzt schon sehr lange. Ich finde es immer ganz schön, in einem Menü auf jeden Fall einen vegetarischen Gang auf jeden Fall zu haben. Und am besten halt einen, der irgendwie halt wirklich kein Fleisch oder Fisch vermissen lässt, weil der einfach eine Vollmundigkeit hat und eine Tiefe hat.
Ja.
Und das kann man mit der Rote Beete ganz gut machen, in meinen Augen. Und wir haben einmal eben die Beete, die im Salzer gebacken wird, für 2 Stunden bei 180 Grad. Dann lassen wir die auskühlen, schälen die. Dann wird die nochmal mit verschiedenen Essigen vakuumiert und dann lassen wir nochmal 2 Tage durchziehen, dass sich die Konsistenz ein bisschen verändert. Dann wird die nochmal ein bisschen wachsiger und der Essig zieht schon mal ein bisschen ein. Und dann schneiden wir daraus in Tartar, nicht zu fein, nicht zu grob, dass man schon noch ein bisschen so eine Bissstruktur von den Würfeln auch hat. Also zu hart darf es auch nicht sein, zu weich natürlich auch nicht. Also jedes Gemüse hat genau den Punkt irgendwie auch, wo es so seine Zugänglichkeit hat. Ist bei dem anderen ein bisschen weicher, beim anderen ein bisschen härter, aber jedes Gemüse braucht so ein bisschen seine Zugänglichkeit. Und dann schmecken wir das ab mit ein bisschen geräuchertem Olivenöl, mit etwas PX-Essig, Dann kommt ein bisschen Balsamico dran. Dann gehackte Rauchmandeln. Ja. Sowieso eins meiner Lieblingsprodukte, weil die auch zum Beispiel vegetarischen Gerichten wie so eine speckige Note geben. Nicht dieses geräucherte, salzige, was diese Mandeln haben. Dann geben die auch noch einen schönen Knack in dem Tartar. Und dann kommt noch etwas Frischkäse dran, dass man eine leichte Cremigkeit bekommt. Ein bisschen Mitzkernessig und natürlich, ja, Salz, Pfeffer.
Ja, ja.
Und dann wird das abgeschmeckt. Dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ein bisschen gebratene rote Beete, so ganz dünne Scheiben, die dann oben so als kleines Nest aufgebaut werden. Ein bisschen Röstzwiebeln, eine weiße Zwiebelcreme, ein bisschen Buchenpilze. Dann ein Pilzschaum, ein bisschen Dillöl, eingelegte rote Zwiebeln. Also sind ja, schon noch ein einiges. Paar Komponenten mehr, ja. Die dann, ich finde, im Gesamten so ein wohliges Geschmacksbild geben. Total. Aber trotzdem auch diesen Kräutersalat obendrauf, wenn man auf jedes Kraut so ein bisschen drauf beißt, sich der Geschmack noch ein bisschen verändert. Ja. Und dazu gibt es ein paar eine rote Beete-Essenz, die wir aus den ganzen Abschnitten kochen und dann mit lauter Gemüsen, die viel Umami haben.
Ja.
Also es gibt gerösteten Sellerie, dann haben wir geschmorten Knoblauch da drin, geröstete Zwiebeln, natürlich viel rote Beete, dann auch scharf angebratenen Spitzkohl und dann wird das über lange Zeit mit auch ein bisschen wärmenden Gewürzen wie Sternanis, Koriandersaat, ein bisschen Piment und Pfefferkörnern über lange Zeit ziehen gelassen.
Ja.
Und dann nochmal abgeschmeckt mit ein bisschen Fichtensprossenöl, mit Nussbutter, auch PX-Essig, bisschen Kojoöl, das ist dieses Zwiebellauchöl, was wahrscheinlich auch viele kennen. Und das gibt's dann quasi apart zum Dazutrinken.
Ja.
Und es vereint nochmal diese ganzen Geschmäcker von der Rote Beete und spült nochmal so ein bisschen den Geschmack hinterher. Und das ist dann quasi auch unser alkoholfreies Pairing dazu.
Ja, ganz schön viel Aufwand für in Salz gebackene Rote Beete. Aber du hast vorhin schon erwähnt, diesen Wohlgeschmack, und ich finde, der zieht sich auch durch deine Küche, weil die Soßen, die sind ja ein super wichtiges Element bei dir. Und es gibt ja eher mehr als zu wenig. Ist das, was dir super wichtig ist, diese Soßen als verbindendes Element oder als ja, Wohlgeschmack, du hast schon gesagt, auf den Teller zu bringen?
Genau, also grundsätzlich so dieser Wohlfühlküchencharakter, der zieht sich bestimmt wie so ein roter Faden durchs Menü und kann man auch durchaus so als unseren Stil bezeichnen. Klar, Soße ist immer wichtig. Also wir machen die auch nicht homöopathisch nur in kleinen Mengen drauf, sondern
gemerkt,
Soße muss halt so viel drauf, wie drauf muss. Und im Zweifel, wenn es dann auf dem Teller zu voll werde, dann muss man halt nochmal ein Kännchen neben dran stellen. Machen wir beim Hauptgang sowieso. Also wir gießen ein bisschen was an und lassen die Soße dann auch nochmal zum Nachnehmen am Tisch. Und wir füllen immer so viel ab, wie wir dann auch verkraften können, dass der Gast dann auch wirklich das Kännchen leert. Ich meine, Soße, das weiß jeder, das macht auch viel Arbeit und ist am Ende oft teurer wie das Hauptprodukt auf dem Teller. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn der Gast dann isst und dann hat er noch ein Stück Fleisch oder Fisch auf dem Teller, aber keine Soße mehr. Und das wäre ganz schwierig. Und es ist am Ende ein bisschen die Essenz von jedem Gericht, wo wir auch immer viel Leidenschaft und viel Arbeit reinstecken, dass die Soße auch besonders gut wird oder dann immer so den individuellen Charakter vom Gericht unterstreicht.
Ja, das ist bestimmt auch der Grund, deine Liebe zu den Soßen, dass ich meine, alle Gänge gestern außer der Ente wurden mit einem Löffel serviert. Also da gab es gar kein Messer.
Ja, genau. Also wir haben am Anfang auch immer ein Messer mit eingedeckt, aber dann ist oft das Problem, dann lassen die Leute den Löffel links liegen und essen da alles mit Messer und Gabel. Und das finde ich dann ein bisschen schade, wenn da manche Teller zurückkommen und dann schwimmt da noch ein bisschen Soße. Und ich gucke da schon genau hin und dann entscheidet man sich manchmal, dass wir dann irgendwie natürlich dann in Absprache mit dem Service und sprechen wir darüber. Und dann sagen die natürlich auch manchmal, nee, die Leute gucken schon, fragen, wo ist das Messer? Aber in den meisten Fällen kann man eigentlich alles mit einem Löffel zerteilen. Also auch eine Jakobsmuschel, die hat natürlich auch Struktur und Biss, aber auch die kann man mit einem Löffel zerteilen. Klar. Und auch andere Fische, also ich glaube, diese Zeiten, wo man auch, mag mich vielleicht manch einer rügen, aber so dieses Klassische mit Fischbesteck und hier, das macht ja eigentlich auch heutzutage keiner mehr. Also ich bin großer Löffelfreund und klar, eine Gabel braucht ein bisschen, um was auf den Löffel draufzuladen, um die letzten Reste rauszukratzen. Aber grundsätzlich mit dem Löffel essen macht für mich immer meistens Sinn, weil man dann die Soße mit aufnehmen kann und sich dann seinen Löffel so ein bisschen selber um den so ein bisschen selber zusammenzubasteln. Und Messer lassen wir dann bewusst manchmal weg einfach, um auch zu fördern, dass der Löffel genommen wird und da keine Soße übrig bleibt.
Ja. Und du hast gestern auch den Begriff vom Reinschmecken verwendet. Das war, glaube ich, als du das Dessert zwischendurch kurz probiert hast, dass dir was im Kopf umher wabert und du dich da richtig reinfühlst und du das auch mit dir herumträgst, bis es dann letztendlich so ist, wie du es dir vorstellst.
Ja, wir haben jetzt so ein neues Prädessert oder erstes kleines Dessert, das mit Grapefruit Also wir machen Grapefruit-Sorbet, dann kommt ein bisschen Grapefruit-Kompott unten drunter. Die Grapefruit ist auch schon ein bisschen abgeschmeckt mit Limette und Ingwer. Und darunter haben wir uns gedacht, wir machen einen Schaum von Campari und Aperol. Das ist auf der Basis von unserem hausgemachten Ingwerbier. Und dann war ich so ein bisschen am Hadern, ob dann irgendwie, also wir haben es dann 2 Tage geschickt und ich war auch damit zufrieden. Und es ist aber oft so, dass man dann doch nochmal die Sachen ein bisschen hinterfragt und sich überlegt, okay, bitter auf bitter, wenn ich doch einen anderen Schaum besser, der dann irgendwie ein bisschen einen anderen Kontrast nochmal bietet, dass man nicht bitter auf bitter hat, sondern irgendwie, und haben wir das gestern ausprobiert und dann hat die Greta, die Patissiere, dann nochmal einen Schaum auf einer Sauerrahm-Buttermilchbasis gemacht mit ein bisschen Kräutern drin, Zitronenmelisse.
Ja, ja.
Um das dann zu probieren. Und dann, ja, dann war es tatsächlich aber so, dass die Fettigkeit in dem Schaum dann irgendwie länger im Mund geblieben ist. Mhm. Weil auch wenn man natürlich was Leichtes nimmt, wie Joghurt oder Buttermilch, hast du natürlich trotzdem eine andere Fettigkeit und einen anderen Schmelz, wie wenn das auf dieser leichten Basis gewesen ist.
Ja.
Und das ist dann länger im Mund geblieben und das Sorbi war dann schon weg. Und ja, dann ist man ein bisschen am Überlegen und dann hat man dann schon sowas immer im Hinterkopf und dann überlegt man die ganze Zeit darüber, okay, oder wäre doch was anderes noch besser und dann hin und her und das macht aber irgendwie auch Spaß.
Klar.
Manchmal ist es ein bisschen nervig, weil man das dann irgendwie auch immer so im Hinterkopf hat. Und
aber wenn es passt, dann...
Genau, und jetzt haben wir uns dann letztendlich dann doch dafür entschieden, einfach den alten Schaum zu machen und dann den Campari rauszulassen, weil der eigentlich die meisten Bittertöne hatte und jetzt gibt's quasi Schaum mit Ingwerbier und ein bisschen Aperol abgeschmeckt. Ja. Und das war jetzt eigentlich gestern die beste Lösung und ja, jetzt bin ich eigentlich auch erstmal fein damit. Jetzt kann man es wieder in die abgelegte Schublade legen.
Ja.
Aber auch so, wenn man jetzt in 2 Wochen nochmal eine andere Idee hat, dann wird es in 2 Wochen nochmal geändert. Und das ist ja auch das Schöne, was ich ja eben jetzt auch so schätze. Wenn man irgendeine Idee hat und was verbessern möchte, dann kann man das tun. Und auch wenn wir ein Gericht schon einen Monat schicken und hat man auf einmal noch irgendeine andere Idee, dann macht man das halt, dann wird es ausprobiert. Und wenn man das Gefühl hat, das macht das Gericht noch etwas besser oder schöner, dann why not?
Klar. Aber grundsätzlich bleibt ja ein Menü so um die 2 Monate. Ihr wechselt, glaube ich, 5-mal im Jahr das Menü. Wie gehst du dann mit Trends um? Adaptierst du, was für dich passt oder machst du nicht, was alle machen?
Genau, also ich meine, man kriegt ja ein bisschen in seiner Blase, kriegt mir immer jede Menge mit. Man muss nur einmal Instagram aufmachen und da wird mir auch überflutet mit allen möglichen.
Ja.
Ich glaube, man muss immer ein bisschen für sich seinen Weg finden, was man selber gut findet. Aber grundsätzlich jetzt irgendwelchen Dingen, die für sich auszuschließen, obwohl man die eigentlich cool findet, dann wäre das eigentlich auch der falsche Ansatz. Ich meine, man selber ist vielleicht auch ein bisschen verkehrt in seinem Kopf, weil man natürlich in seiner Blase, in der man sich so ein bisschen befindet, in dieser Gastroblase, man wird ja von allen Seiten damit konfrontiert.
Ja.
Aber der, in Anführungsstrichen, der normale Gast, der dann hier abends herkommt, der isst das ja gar nicht. Also der geht hier hin, um irgendwas zu feiern oder einfach nur, um einen schönen Abend zu haben. Und der freut sich ja dann darüber, wenn er irgendwas hier bekommt. Und nur weil es auch gerade viele andere machen, warum soll man dann selber darauf verzichten, wenn man es denn gut findet? Also man muss ja nicht alles mitmachen. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, ich verzichte jetzt auf das und das, weil das sehe ich gerade zu oft.
Mhm.
Aber der Gast, der hier hinkommt, dem ist das ja eigentlich egal. Ja. Der hat es vielleicht nie gesehen.
Ja.
Genau, also nur weil wir damit die ganze Zeit konfrontiert sind und das kennen und wissen, das ist dem Gast am Ende auch egal. Wir wollen ja dem Gast hier einen schönen Abend machen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen oder mit allen Möglichkeiten.
Ja.
Und die nicht auszuschöpfen, wäre eigentlich auch Schwachsinn. Also ich glaube, da muss man sich mal ein bisschen auf Stufe 0 zurücksetzen und überlegen, okay, was erwartet denn der Gast, der hier hinkommt? Was sind unsere Ansprüche, die wir an den Abend hier stellen? Was wollen wir ihm bieten? Und da muss man sich mal ein bisschen davon frei machen, dass man jetzt irgendwie vermeintlich einem Trend hinterherläuft oder auch nicht. Oder ich glaube, man muss ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und am besten aber auch nicht zu viel nach links und rechts gucken. Einfach so ein bisschen, klar, man lässt sich, glaube ich, unbewusst auch so ein bisschen inspirieren, wenn man irgendwo Sachen sieht oder sei es Produkte oder irgendwelche Anrichteweisen, die man gar nicht unbedingt kopiert, aber die einfach im Hinterkopf so abgespeichert sind.
Mhm.
Und wenn man wieder irgendwas macht, dann holt man die aus irgendeiner Schublade raus. Und bei mir ist oft so, ich lese nur irgendwelche Produkte, wenn ich irgendwelche Berichte auch lese oder irgendwas, dann kommt mir ein Produkt, wie zum Beispiel stolper ich über Kalbszunge und dann ist es gar nicht, dass ich jetzt das Gericht nachmache, aber ich habe jetzt Kalbszunge wieder abgespeichert und wenn wir dann wieder über neue Dinge nachdenken, dann denke ich mir, ah Mensch, Kalbszunge haben wir irgendwie auch schon lange nicht mehr gemacht, würde irgendwie eigentlich auch mal wieder reinpassen, weil es ein Produkt ist, was nicht so oft verwendet wird und was eigentlich cool ist Und dann macht man vielleicht was mit Kalbszunge. Und ich glaube, durch diese Assoziation entstehen dann oft auch irgendwelche neuen, schönen Dinge manchmal.
Ja, ja. Vegetarisch kann man bei euch essen. Wie sieht's mit veganen Menüs aus? Würdest du das auch anbieten?
Genau, also vegetarisch ist, kann man bei uns die vollen 8 Gänge ja. mit allem drum und dran auch genießen. Am besten Fall wissen wir natürlich vorher Bescheid. Die Gäste Klar. kündigen den Wunsch hierfür schon bei der Reservierung an. Aber auch wenn da abends spontan einer sagt, er wird gern vegetarisch essen, dann stellen sie das vor keine große Herausforderung. Und wir machen dann auch wirklich alles gleichwertig. Also wir haben ja gerade bei der Ente so eine kleine Bouillon, die wir da vorservieren. Genau. Eine Entenbouillon und mit bisschen Keulers-Einlage und Peperoni und Ingwer.
Ja, da hast du dich inspirieren lassen von einem asiatischen, chinesischen Nudelsuppen.
Ja, genau. Shop, es gibt jetzt so einen Laden, der heißt Bailo Noodles, wo ich tatsächlich ziemlich häufig bin und ja. da Maultaschen in Brühe esse. Ja. Und diese Brühe, die hat so eine Sechuan-Schärfe, ja. die immer schön animierend ist. Und diese Brühe hat mich so ein bisschen dazu verleitet, das noch als kleines Intermezzo vor dem Hauptgang zu machen. Mhm. Macht ja auch Sinn. Wir haben immer relativ viele Karkassen dann, weil wir die Ente im Ganzen garen. Und dann setzen wir daraus nochmal so eine relativ, in meinen Augen, authentische Brühe an. Ob es wirklich authentisch ist, wer weiß. Aber kochen die auch schon mit so einer leicht pikanten Schärfe von einem Sichuan-Pfeffer und auch mit vielen Gewürzen und mit Zwiebeln, gerösteten Kohl und eben dieser Ente.
Ja.
Und das gibt eben als kleine Süppchen. Und in der vegetarischen Variante kochen wir dann eine Röstzwiebel-Bouillon, die natürlich dann auch relativ viel Kraft hat und Umami. Und die stellen wir auch aufwendig her. Das heißt, auch in diesen kleinen Details bei den Gerichten lassen wir dann bei vegetarischen nicht einfach irgendwas weg, sondern gucken auch, dass der dann wirklich das vollwertige gleiche Programm hat.
Ja.
Und vegetarisch sollte heute eigentlich kein Restaurant mit irgendwelchen Ansprüchen vor eine Herausforderung ja, stellen, weil ich kann es auch gut verstehen. Ich akzeptiere auch jede Lebensweise und weil du gerade gemeint hattest, vegan, wer es vegan ernähren möchte, kann das gerne tun. Kann ich auch verstehen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es ethische Gründe oder sonstiges. Aber wir für uns ist es schwierig, das anzubieten oder tun wir auch nicht, weil wir damit einfach nicht mehr das Geschmacksbild transportieren können, was wir gerne möchten. Das hätte dann nicht mehr viel mit unserer Küche zu tun. Ja. Also es gibt natürlich in Deutschland auch viele tolle Beispiele, die sich auf vegane Küche auch ein bisschen spezialisiert haben. Aber du musst dich einfach ganz anders mit der Materie dann befassen. Du musst dann die ganzen Soßen und Vorstrukturen anders aufbauen. Das geht natürlich, aber das wäre dann so ein enormer Aufwand, um dem Gast dann ein gleichwertiges Erlebnis zu bieten, wie bei den in Anführungsstrichen normalen Gängen. Das wäre dann hier von der Manpower und mit allem drum und dran gar nicht umsetzbar.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich da wirklich ein bisschen reinfuchst in die Materie, dann kann man auf jeden Fall auch tolle vegane Gerichte kochen und kreieren. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch nicht viele Anfragen nach vegan. Also wenn dann mal einer sagt, ja, gibt's auch vegane Menüs und dann sagen wir, vegan leider nicht, aber vegetarisch kochen wir gerne für sie, dann ist das für die meisten auch in Ordnung. Und dann lassen wir vielleicht noch, wenn es bei einem Eingang ein konfiertes Ei gäbe, da lassen wir das Ei noch weg und machen dann stattdessen noch mehr Gemüse oder was weiß ich. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier jede Woche 10 Veganer abweisen, die nicht bei uns essen können, weil wir das nicht im Angebot haben. Also das ist es zum Glück nicht.
Ja. Ja, super spannende Einblicke in die, wie so ein Menü entsteht. Aber es gibt ja auch Gerichte bei euch, die sind, ich sag mal, ein bisschen einfacher. Das ist das Personalessen. Was gibt's heute?
Heute gibt's Bratwurst. Das mögen alle recht gerne. Heute gibt's grobe Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Das ist natürlich ein bisschen davon abhängig, was wir auch gerade auf der Karte haben. Also
gestern gab's Carbonara, glaube ich.
Genau, gestern gab's Carbonara. Also schauen wir schon immer, dass es immer abwechslungsreich ist und wir haben ja auch oft immer, es gibt immer Gemüseabschnitte im Haus oder sonstiges und manchmal so vom Urlaub haben wir dann einmal Schnitzel gemacht, das haben sich alle gewünscht, dann durfte ich nachmittags ran und
kochst du das Personalessen oder rotiert das?
Also die Schnitzel habe ich gemacht,
ja.
Da habe ich mich drum gekümmert, aber ansonsten, das wird sich entweder aufgeteilt oder der eine sagt, der kümmert sich komplett drum, weil er da jetzt Bock drauf hat, das zu machen oder ansonsten macht jeder so eine Komponente und dann wird das zusammengeführt. Also ist immer unterschiedlich, aber in den meisten Fällen koche ich es nicht selber, das muss ich zugeben.
Ja. Okay, jetzt machen wir zum Schluss noch 6 Halbsätze, die du von mir bekommst und die du dann einfach vervollständigst.
Okay.
Meine größte Küchenpanne.
Puh. Das sind mal schwierige Fragen, ne? Also größte Küchenpanne. Ich habe meine Ausbildung, also schon lange her, ich habe da mal das war so ein Drehrücken, der wurde im Ganzen gebraten. Und dann das sollte da irgendwie präsentiert werden und dann war der schon so ausdekoriert mit so allen möglichen Sachen und dann war der an der Karkasse und dann sollte ich dem aus dem Ofen holen. Hab irgendwie, ich glaube, das Tuch, was ich damals hatte zum Anfassen, war ein bisschen feucht.
Ja.
Und dann war das so heiß und dann ist dieser Rehrücken runtergefallen auf den Boden. Und da war die Stimmung mal kurz nicht so gut in der Küche. Möchte ich auch gar nicht näher ausführen jetzt, aber das war nicht so schön. Ist jetzt auch schon lange her, aber jetzt, mir fällt jetzt aus den letzten Jahren irgendwie gar nichts Wildes ein.
Ja.
Aber dann das seid schon, oder? Seid schon als Panne.
Reicht schon, dann kommen wir direkt zu einem schöneren Punkt. Das Essen meines Lebens war...
Boah, stellt schwierige Fragen hier. Das hört sich schon so an, als ob mir irgendwie das Leben schon bald vorbei wäre. Das ist schon so.
Bisher.
Ja, das Essen meines Lebens. Also ich muss sagen, dass Sonora hier in Deutschland, das begeistert mich als Gesamtpaket schon immer wieder, weil es diese Mischung aus grandiosem, perfektem Essen, dann irgendwie dieses Hotel wirklich im Niemandsland, wo man auch keine Ablenkung hat, dann tolles Gastgebertun. Schöne Hotelzimmer, also dieser ganze Ort so als Genussrefugium, das ist schon großartig und da bin ich so ungefähr einmal im Jahr schaue ich schon, dass ich das mache und schaffe. Und Essen meines Lebens, ach, das hört sich immer schwierig an, aber vielleicht so das Gesamterlebnis meines Lebens bisher vielleicht, ja.
Dann okay. Das. Gerne kochen würde ich mal für...
Oh, wird immer schwieriger mit den Fragen. Für Christoph Maria Herbst.
Okay.
Also ich habe früher sehr viel Stromberg geguckt und das ist für
der
mich
wohnt
wirklich
in Köln, oder?
Der wohnt in Köln, ja. Ich habe aber, jetzt fällt mir gerade ein, der hat mal gesagt, dass er Veganer ist. Also das wird sich wieder ein bisschen mit dem widersprechen, was ich eben gesagt habe. Aber für den würde ich vielleicht sogar vegan kochen. Also wenn der sagen würde, er kommt hier zum Essen, dann kriegt er ein veganes Menü.
Okay, witzig.
Das würde ich jetzt mal festlegen.
Meine geheime kulinarische Sünde ist...
Ja, ich muss sagen, ich bin schon so ein Eisfanatiker. Also das ist auch kein Geheimnis, das weiß eigentlich jeder. Also
jetzt sowieso.
Wenn ich in der Patisserie mal Mithilfe abends beim Eisnocken oder so, dann wissen die schon auch, dass zwei Nocken auf dem Teller landen und dann die dritte in meinem Mund. Also Eis geht auch zu jeder Jahreszeit. Es geht nicht nur im Sommer. Also das habe ich auch wirklich bei mir immer zu Hause oder dann auch. Also Eis ist wirklich.
Gibt's eine Sorte?
Oh. Auch das eigentlich alles. Also alles. Ich mag gern Sorbets finde ich cool. Also ein frisches Sorbet wie auch jetzt Grapefruit oder Blutorange oder ein Joghurt-Eis oder, also eigentlich wirklich alles. Also gibt, glaube ich, kein Eis, was ich nicht mag.
Ja. Jetzt kommt, glaube ich, die schwerste Frage. In 50 Jahren wird die Gastronomie.
Also, die ist nicht schwer, aber die ist sehr spannend. Also, manchmal würde man sich ja so wünschen, dass man so einen Blick in die Zukunft werfen kann. Also ich würde auch nicht sehen, was ich in 50 Jahren mache. Also hoffentlich dann nicht mehr kochen und am Herd stehen, sondern das Ganze nur noch als Gast erleben, hoffentlich in bester Gesundheit. Wirklich spannend. Also ich glaube schon, dass die Sterne-Gastronomie schon ihren Bestand hat und auch haben wird. Ich weiß nicht, ob dieser mittlere Bereich, dieser Casual-Fine-Dining-Bereich, in welche Richtung sich der entwickelt. Ich glaube natürlich, dass das vielleicht noch immer schwieriger wird mit Personal. Vielleicht werden wir von Robotern bedient in 50 Jahren und dann gibt es Essen an der Ausgabestelle, dass man quasi so High-End-Kantinen hat, wo wirklich noch alles mehr maschinell gefertigt wird. Aber ich hoffe mal nicht. Ich glaube, dass Menschen, die mit ihrem Handwerk und mit ihren Händen irgendwie was mit Leidenschaft erzeugen, ich hoffe, das wird immer auch in 50 Jahren noch Bestand haben. Ich glaube, 50 Jahre ist auch keine so lange Zeit. Obwohl wir jetzt mal 50 Jahre zurückblicken, wie es im Jahr... Dann, sicher. Wirklich eine schwierige Frage. Also ich hoffe mal, dass es nicht viel anders ist wie jetzt, dass natürlich noch manche Dinge auch noch weiter verbessert haben.
Ja, dass das Handwerk geschätzt wird.
Ne? Dass das Handwerk weiter geschätzt wird, dass die Leute auch immer noch bereit sind, für gutes Essen, gute Lebensmittel noch mehr Geld auszugeben und die das als Teil der Kultur vielleicht noch mehr schätzen. Also ich hoffe mal, dass die Entwicklung noch positiver wird, wie sie jetzt in den letzten Jahren schon vorangeschritten ist.
Ja.
Das wäre ganz schön.
Und die letzte Frage, für jede Reise packe ich. Gibt's was du immer mitnimmst?
Also jetzt kulinarisch gesehen oder?
Zum Beispiel. Ist ein kleiner Gewürzstreuer dabei?
Ja, eigentlich nicht. Also, ich meine, gibt bestimmt Leute, die irgendwie dann immer mit einem mit irgendeinem Tool irgendwie verreisen, aber kommt immer darauf an, also wenn ich jetzt privat irgendwo hinfahre, da habe ich jetzt kulinarisch jetzt nichts Besonderes dabei, also ich verreise jetzt nicht mit eigenen Weingläsern, falls es irgendwo keine schönen gibt, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also als kulinarisches Item, was ich jetzt immer dabei habe, da gibt es eigentlich nichts. Ich glaube ansonsten, was halt jeder normale Mensch auch mitnimmt, wenn er verreist, also Handy, Geldbeutel, Schlüssel, Ladekabel wäre nicht schlecht. Ich denke mir auch mal ganz so, wenn du irgendwo hinfährst, also eigentlich auch, wenn du mal irgendwas vergisst, du kannst doch alles überall kaufen. Also ich glaube am Ende diese drei wichtigsten Items, Geld wäre nicht schlecht, Ausweis, Handy, Ladekabel, AirPods und dann ist man eigentlich schon mal gut gewappnet. Vielleicht ein gutes Buch, hast auch nichts mit Kulinarik zu tun.
Ja, also vielleicht ein Kochbuch,
ja. Also auch ein bisschen schwer und unhandlich meistens.
Ja, alles klar. Lieber Leon, dann ich danke dir für deine Zeit und für die spannenden Einblicke in deine Arbeit.
Ja, sehr gerne, Julia. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Alles klar, mich auch. Vielen Dank.
Danke, ciao.
Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.